ARD.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks, der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirk.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr.
Hallo?
Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein.
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht. Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo?
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo?
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ja, hier geht es um Radioschätze, um Hörspielraritäten, um nostalgische Unterhaltungskrimis für nebenbei. Kein Mucks, jeden Donnerstag mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Doch welches ist es diesmal?
Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem ersten Programm.
Genau, unser Krimi kommt aus dem alten SFB. Und es ist nicht irgendein Krimi, sondern einer aus der obersten Schublade der Hörfunkunterhaltung, aus dem Schmuckkästchen der ARD-Radio-Kostbarkeiten. Er gehört in eine Reihe mit den Paul-Tempel-Serien aus Köln, den Damenkrimis aus Saarbrücken, den Dicky-Dick-Dickens-Satiren aus Bremen und München oder den Gestatten, mein Name ist Cox-Reihen aus Hamburg. Und ich brauche hier eigentlich gar nichts zu sagen, denn ich habe eine schöne alte Ansage gefunden.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, von heute an möchten wir Sie mit einem der gemütlichen Krimis von Hans Gruhl aus den 60er Jahren erfreuen, den wir aus den Tiefen des Archivs ausgegraben haben.
Richtig, denn in dieser und der kommenden Kein-Mucks-Ausgabe geht es um die erfolgreichen Radioserien von Hans Gruhl. Ab 1964 entstanden im SFB 4 mehrteilige Krimireihen nach den Vorlagen von Hans Gruhl, besetzt mit Darstellerinnen und Darstellern, die damals nur aus dem alten West-Berlin stammen konnten. Die Gruhl-Krimis waren große Erfolge und wurden oft wiederholt. In jeder dieser Geschichten geriet ein argloser junger Mann unabsichtlich in einen Kriminalfall und muss den Mörder schneller finden als die Polizei, denn die hält ihn für schwer verdächtig. Der Autor dieser Geschichten, Hans Gruhl, wurde 1921 geboren und arbeitete zunächst als Kinderarzt und Röntgenologe.
Röntgenarchiv, Dr. Thompson.
Und auch der Held unseres Krimis ist ein Röntgenfacharzt, Dr. Johannes Thompson. Und der wird gespielt von Martin Hirte.
Ich heiße Thompson, bin hoffnungsvoller Nachwuchs für die Röntgenologie, seit einer Woche hier tätig, was Sie nicht wissen können, da Sie im Urlaub walten. Ich komme aus Hamburg, wurde geboren.
Genug, hören Sie auf.
Martin Hirte war ein sehr beliebter Funk- und Synchronsprecher aus Berlin. Seine Stimme wurde bekannter als er selbst. Und er trägt das nun folgende Kriminalhörspiel mühelos. Im Grunde hätte er auch alles allein erzählen können.
Anschließend machte ich mich allein auf die weitere Vorstellungstour. Keine einfache Angelegenheit, wie sich herausstellte. Es war ein großes Krankenhaus.
1957 erschien der erste Roman des Hans Gruhl. Er hieß »Das vierte Skalpell«. 1966 machten der Funkbearbeiter Hans-Georg Berthold und Regisseur Kurt Götz Pflug aus dem Stoff ein vierteiliges Hörspiel. Und das kommt jetzt. Wir haben uns entschlossen, das vierte Skalpell nicht in 4 kurzen, sondern in 2 rund einstündigen Folgen zu präsentieren. Die erste Hälfte jetzt, das Finale nächstes Mal. Aber nach Teil 1 habe ich noch ein paar feine Fun Facts für Sie. Ach, herrlich. Das vierte Skalpell hat ein schönes Tempo und viel Charme. Es wiederholt aber auch alle möglichen Stereotypen der damals eigentlich schon fast überwundenen Zeit. Bei WDR 3 hört man vor Klassiker-Krimis wie diesem inzwischen den Hinweis:
Das Stück stammt aus den 60er Jahren. Die weiblichen Figuren werden überwiegend klischeehaft dargestellt.
Ja, hören Sie Martin Hirte, Elisabeth Hitzenberger, Arnold Marquis, Gerd Hauke, Reinhold Bernd, Günther Tabor und viele andere und eine wundervolle Titelmusik. Gute Unterhaltung.
Der Sender Freies Berlin und der Westdeutsche Rundfunk bringen in einer Gemeinschaftsproduktion
Das vierte Skalpell. Ein stereophones Kriminalhörspiel in 4 Folgen. Nach dem Roman gleichen Titels von Hans Gruhl. Für den Funk bearbeitet von Hans-Georg Berthold. Musik Wolfgang Wölfer, Regie Kurt Götz Pflug.
Es war ein trüber Wintermorgen, dieser 23. Januar. Sonntag und grau. Die Schneereste auf den Feldern links und rechts der Schienen waren vergilbt mit Trauerrändern. Es regnete ein bisschen. Ich war die Nacht durchgefahren, einem Stück neuen Lebens entgegen. Sie wissen das, meine Damen und Herren. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Wer vorankommen will, muss auswandern, und sei es von Hamburg nach Köln. Ich bin kein besonders ehrgeiziger Mensch. Und den Beruf des Arztes habe ich hauptsächlich deshalb gewählt, weil er relativ krisenfest ist. Aber Ehrgeiz, auch vorgetäuschter, zieht fast automatisch höheres Einkommen nach sich. Und sehen Sie, das mag ich nun wieder. Denn das Leben ist teuer. Ich wäre ebenso nach München gegangen oder auch nach, ja, Berlin. Aber die Kölner wollten für einen künftigen Röntgenfacharzt ein paar Mark mehr ausgeben. Außerdem war Karneval und ich war Junggeselle und rechnete mir Chancen aus bei den rheinischen Damen. Ich quetschte mich durch die Sperre, fand nach einigem Herumsuchen die Schalter der Gepäckaufbewahrung und deponierte meinen Koffer.
So, der Herr, bitte. Aufbewahren. Möchten Sie aber Sicherheitsreis, fertig? Nicht.
Dann ließ ich mich in der Bahnhofsgaststätte nieder, bestellte das Frühstücksgedeck Nummer 2 mit Ei. Ja. Zog die Briefe aus der Brusttasche und begann, die Zimmerangebote auf meine Zeitungsanzeige zum 5. Male kritisch zu sichten. Die Preise der Angebote bewegten sich alle zwischen 180 und 250 Mark. Noch vor ein paar Jahren hätte man dafür eine Villenetage mieten können. Nur 3 Zuschriften waren dabei, die einer näheren Betrachtung wert erschienen. Allerdings, alle 3 hatten einen Haken. Nummer 1, der künftige Untermieter im warmen, freundlichen Zimmer sollte für gelegentliche Babysitterdienste zur Verfügung stehen. Deshalb wahrscheinlich auch die humane Miete von 80 Mark, inklusive Heizung. Ich sortierte auch dieses Angebot aus. Es bestand die Gefahr, dass der Job als Babysitter und, wenn man mich erst kannte, als Kinderarzt, zur Vollbeschäftigung ausarten würde. Nummer 2. Eine Professorenwitwe, der Handschrift nach, jenseits des gefährlichen Alters, verbat sich auf Büttenpapier jeden Damenbesuch, bot dafür beste Wohngegend und nannte vorsichtshalber keinen Mietpreis. Naja, also, ich war darauf angewiesen, wenigstens einmal hinzugehen, wenn ich meine Spargroschen nicht für teure Hotelnächte ausgeben wollte. Nummer 3 war eine einfache Postkarte. Absender ein künftiger Kollege. Aha. Kandidat der Medizin, Wildbold. Bot Umstände halber eine möblierte, was ist das? Kellerwohnung an. Hm? Abgeschlossen, separater Eingang, Schalldicht, 60 Mark, Ofenheizung. Nicht schlecht. Aber Keller? Na gut, ich würde sehen.
Bitte?
Guten Tag, mein Name ist Thompson, Dr. Thompson. Ich möchte hier ein Zimmer ansehen.
Das Zimmer?
Ja.
Ja, das Zimmer. Bitte, wenn Sie näher treten wollen.
Dankeschön, danke. Sehr freundlich.
Wenn Sie hier im Salon Platz nehmen wollen.
Ja, gerne.
Ich rufe die gnädige Frau.
Das wäre sehr nett, ja.
Ich ließ mich nieder und wartete, ob Mottenkugeln aus dem Sessel fallen würden. Es fielen keine. Aber es hätte mich nicht gewundert. Nach ein paar Minuten erschien die gnädige Frau. Ich erhob mich.
Sie sind der Arzt, ja?
Ja, ja, ich bin der Doktor, der Thompson, mein Name.
Reizend, mein Mann war auch Mediziner.
Oh.
Sie haben doch sicher von ihm gehört.
Von ihm? Aber ja, natürlich, gnädige Frau. Sagen Sie, war er nicht einmal in Berlin?
Ja. Dass Sie das wissen.
Na ja, wer weiß das nicht?
2,5 Jahre war er in Berlin.
So, so.
Am Virchow-Krankenhaus. Bevor er dann den Ruf nach Köln erhielt.
Ganz recht, nach Köln, sehen Sie. Ja, 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 ja.
Gott, ist das lange her.
Tja, die Zeit vergeht.
Ach ja, Berlin.
Na,
Wissen Sie, die unruhigen 20er Jahre.
Naja, das waren ja Zeiten, Frau, das ist da so.
Aber bitte, behalten Sie doch Platz.
Also entschuldigen Sie, Frau, ich, wenn Sie mir jetzt vielleicht das Zimmer, ich habe nämlich noch viele Wege.
Selbstverständlich, wie Sie wünschen, bitte.
Sie öffnete eine Tür. Und obwohl ich es erwartet hatte, erschrak ich. Das Zimmer war dunkel, muffig, antiquarisch. Ein Haufen unnötiges Zeug stand herum. Eine anständige Party und der ganze Kram war zum Teufel. Nein, 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 das war nichts für mich. Nein, nein. Ich beschloss, es kurz zu machen.
Gefällt es Ihnen nicht?
Oh, doch, 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 doch. Es ist sehr schön. Es ist, was soll es denn kosten?
Der reine Mietpreis ist 180 Mark. Dazu käme natürlich Licht 5 Mark, für die Heizung 20 Mark. Bedienung 10 Mark.
Alles in allem also rund 250 Mark.
Ja, wenn Sie...
Eigentlich wollte ich nur ein Zimmer und nicht die ganze Wohnung, nee, Frau.
Wie meinen Sie?
Ich meinte, dass 250 Mark etwa die Miete für diese ganze Wohnung sind.
Oh, Sie werden in dieser Gegend nichts anderes finden.
Dann muss ich in eine andere ziehen. Es tut mir sehr leid, gnädige Frau, aber das ist mir leider zu teuer. Auf Wiedersehen und schönen Dank für Ihre Mühe.
Bitte.
Also nichts. Blieb der Keller des Kandidaten der Medizin. Ich setzte mich in den Autobus und fuhr zu der angegebenen Adresse. Es war eine schmale Straße nahe am Rhein. Ich fand die Nummer 47 schnell. Durch eine Einfahrt gelangte ich in den Hof. Eine Teppichstange stand da und eine Mülltonne. Im Hinterhaus führten ein paar Stufen zu einer Tür hinunter. Eine Karte klebte am rechten Türpfosten. Klaus Wildbold kannt mit. Das war er. Ich klopfte mehrmals, aber nichts geschah. Dann drückte ich auf die Klinke. Die Tür ging auf und muffige Kellerluft zog um mein Gesicht. Nach einer Weile gewöhnten sich meine Augen an das Halbdunkel. Rechts an der Wand war ein Lichtschalter. Ich knipste und eine rußig trübe Birne warf Licht auf die rauen Wände. Ich stand in einem länglichen Kellerraum, von dem einige Holztüren mit Vorhängeschlössern abgingen. Am anderen Ende des Kellergangs war eine normale Tür. Und an ihrem Rahmen klebte etwas Weißes. Ich ging langsam darauf zu. Ja, Klaus Wildbold kannt mit. Dieselbe Karte wie draußen. Mein Klopfen hallte hohl durch das Gewölbe. Ich wartete. Aber niemand öffnete. Ich war schon drauf und dran, den Rückzug anzutreten. Dann drückte ich auch auf diese Klinke. Die Tür gab nach. Ich sah in einen schmalen Raum, in den von einer Seite Licht fiel. Dort stand eine Tür einen Spalt offen. Ich sah ein Stück von einem Schreibtisch, darauf ein paar Bücher und neben den Büchern eine Hand. Die Hand bewegte sich nicht. Irgendwas war hier nicht in Ordnung. Langsam schob ich mich durch den Türspalt in das Zimmer mit dem Schreibtisch. Ich erschrak nicht, weil ich erwartet hatte, zu erschrecken. Die Hand gehörte einem jungen Mann, der am Schreibtisch saß. Sein Stuhl war etwas zurückgeschoben und sein Kopf lag auf der Platte. Der andere Arm hing an der Seite herunter. Mancher Kandidat der Medizin berechtigt zu den größten Hoffnungen. Dieser hier nicht mehr. Aus seinem Rücken, links neben der Wirbelsäule, ragte der blinkende, gerillte Griff eines Skalpells. Mein Blutdruck ist sowieso immer verflucht niedrig und jetzt wurde er noch niedriger. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder klarkam. Ich erinnerte mich, dass man in solchen Fällen auf die Uhr sehen musste. Ich tat es. 20:02. Sein Gesicht war friedlich, kaum verzerrt, eher etwas erstaunt. Es sah aus, als ob er seinen Mörder gekannt hätte. Ich tastete nach seiner Hand. Kalt, wie erstarrtes Wachs. Er konnte schon seit gestern so dasitzen. Mein Blick wanderte durch den Raum. Zwei Fenster zur ebenen Erde, dahinter ein Stück Wiese. Ganz nah tutete ein Rheindampfer. Unter den Fenstern standen zwei Couches rechtwinklig aneinander, davor ein niedriger Tisch und zwei Hocker. Ein paar Bücherregale, eine altertümliche Kommode. Ja, das war alles. An die Wände hatte er eine Art Gobelin genagelt. Und noch ein Bild sah ich. Es stand auf dem Schreibtisch, in einem versilberten Fuß, zwischen zwei Glasplatten. Die matt glänzende Chamois-Fotografie zeigte ein Mädchen. Es hatte helle, offene, blaue oder grüne Augen. Das Gesicht war schmal, etwas hochmütig und etwas erstaunt. Als wunderte es sich über den, der es geknipst hatte. Also irgendetwas musste geschehen. Ich zog den Schlüssel heraus und schloss die Tür von außen ab. Im Keller sah ich mich noch einmal um, ehe ich die Funzel ausknipste. Aber kein Mörder war zu sehen. Eine Querstraße weiter fand ich eine Telefonzelle. Ich wählte den Notruf, leierte meinen Spruch herunter und gab die Adresse an und meinen Namen. Und nahm den Befehl entgegen, mich am Tatort zur Verfügung zu halten? Verdrossen marschierte ich in den Keller zurück. Ich saß ganz schön in der Tinte. Der Kommissar hieß Noges, mit zwei E. Er hielt meinen Ausweis wie ein Gesangbuch in der Hand.
Dr. Johannes Thomsen, Hamburg. Weit von hier, was?
Ja, ziemlich. 6,5 Stunden D-Zug.
Was tun Sie in Köln?
Ja, wenn Sie mich nicht einsperren, werde ich morgen mein Engagement als Röntgenologe antreten.
Warum soll ich Sie einsperren? Kannten Sie den Toten?
Nein, nein.
Wie kommen Sie dann in seine Wohnung?
Ja, ich hatte annonciert in der Kölnischen Rundschau. Er schrieb mir und ich wollte mir das Zimmer ansehen.
Wann waren Sie hier?
2:40.
Und wo waren Sie seit Ihrer Ankunft?
Ich erzählte ihm von meinem Frühstück im Bahnhofsrestaurant und vom Besuch bei der Professorenwitwe.
Haben Sie hier etwas angefasst?
Die Türklinke und den Schlüssel. Ja, und seine Hand.
Das Messer?
Nicht, nein, nein, nicht.
Ist auch besser. Möchten Sie noch in dieses Zimmer ziehen?
Warum nicht? Sowas findet man nicht alle Tage.
Wie Sie meinen. Aber eine Woche werden Sie schon noch warten müssen. Mindestens. Wir müssen hier erst noch das Unterste nach oben kehren.
Och, ich habe Zeit.
Na, dann viel Spaß.
Danke. Für 60 Mark im Monat kann man nicht allzu viel erwarten.
Immerhin, mir würde ein Mord für den Anfang reichen.
Er lachte und verabschiedete sich. Ich ging zum Hauswirt und machte mit ihm aus, dass ich das Zimmer nehmen würde, wenn es von der Polizei freigegeben wäre. Er war froh, so schnell wieder jemanden zu kriegen. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt, aber irgendwie hatte ich die fixe Idee, dem Burschen auf die Spur zu kommen, der dem Jungen das Messer akkurat an die richtige Stelle gesetzt hatte, wenn ich nur in diesem Keller bliebe. Am Abend quartierte ich mich in einer billigen Pension in der Nähe des Bahnhofs ein. Für die Aufregungen an diesem ersten Tag schlief ich ganz gut. Am nächsten Morgen schritt ich in würdiger Haltung durch die Pforte des Krankenhauses, in dem ich fortan meine Fähigkeiten unter Beweis stellen sollte. In der Vorhalle saßen Leute mit ergebenen Leidensmienen und gestärkte Schwestern strebten durch die Gänge. Es roch nach Dampfheizung und Desinfektion. Ich marschierte über gebohnertes Linoleum, bis ein Emailleschild mit der Aufschrift »Röntgenabteilung« meinen Weg stoppte. Eine junge Schwester, die da herumlief, fragte ich nach dem Zimmer des Oberarztes und sie brachte mich hin. In einem gepolsterten Holzstuhl ließ ich mich nieder. Ja, und dann war erst einmal Pause. Nach 10 Minuten erschien ein Herr mit Homburg. Typ, Herr Professor, ich weiß was.
Süßmilch?
Sagte er mit knapper Verbeugung. Und als ich meinen Namen gemurmelt hatte.
Ich hörte, Sie wollen bei uns anfangen, Herr Kollege. Wie sind Sie gerade auf Köln verfallen?
Wegen des Karnevals.
So, so.
Er lächelte kein bisschen.
Sind Sie schon lange im Röntgen?
2 Jahre.
Sie wollen hier Ihren Facharzt machen?
Ja, ja, das habe ich vor.
Und dann?
Dann? Ich werde versuchen, hier Chef zu werden. Und Sie?
Oh, ich weiß noch gar nicht. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, Herr Kollege, meine Patienten.
Er knöpfte seinen Mantel zu und verschwand hastig. Der Oberarzt kam um 9:30, wie es seiner Gehaltsgruppe entsprach. Er hieß Lund, war klein und sah gemütlich aus. Sein Haar war grau, kurz und borstig, so wie er es wohl auch als Stabsarzt der Reserve getragen hatte. Wenn er redete, sah er zur Decke und legte die Fingerspitzen aneinander. Alle paar Minuten putzte er seinen Kneifer in einer Falte seines weißen Mantels.
Tja, lieber junger Kollege, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Unsere Röntgenabteilung ist nicht gut besetzt, leider zu schwach. Wir haben, wie Sie vielleicht schon wissen, keinen eigenen Chef. Wir unterstehen der Chirurgie, Professor Stikan. Ein angenehmer Vorgesetzter. Ich empfehle Ihnen also, sich so bald wie möglich dort bekannt zu machen. Na, Sie wissen ja schon. Über Details können wir uns dann im Laufe der nächsten Tage verständigen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu mir oder wenden Sie sich an Fräulein Jacobs, Ihre künftige Assistentin. Sie ist bestens informiert. Allerdings, sie ist erst in ein paar Tagen wieder da. Hat Urlaub. Na egal, ich bin ja da. So, und nun darf ich Sie vielleicht den Kollegen unseres Instituts kurz vorstellen, wenn Sie mir bitte folgen wollen.
Süßmilch kannte ich schon. Wir gingen durch helle und verdunkelte Räume. Ich schüttelte viele Hände, lernte Dr. Laringer und Dr. Boleros kennen. Ein Haufen Namen wurden mir noch genannt, die meisten verstand ich nicht und den Rest vergaß ich. Danach wieder. Anschließend machte ich mich allein auf die weitere Vorstellungstour. Keine einfache Angelegenheit, wie sich herausstellte. Es war ein großes Krankenhaus. Zum Chef der Chirurgie, Professor Stickhahn, lief ich umsonst.
Verreist,
sagte die Vorzimmerdame.
In 14 Tagen kommt er zurück.
Ah, ja, dann tue ich das auch. Oberarzt Steimle, wo wohnt denn der?
4 Türen weiter rechts. Kann allerdings sein, dass er jetzt auf Visite ist.
Dr. Steimle, seines Zeichens Oberarzt der Chirurgie, war der Erste, der mich ohne jedes Wohlwollen begrüßte.
Neuer Röntgenologe?
Jawohl.
Die Leute mit der kurzen Dienstzeit. Nachmittags nur vereinzelt anzutreffen.
Da kommt einem der Durst.
Dann hätten Sie Bierzapfer werden sollen. Wo waren Sie vorher?
Hamburg, Marienkrankenhaus.
Warum sind Sie nicht dort geblieben? Sie hätten dort für Ihre Ausbildung mehr profitiert.
Ja, ich wollte mal in ein anderes Haus. Immer dieselbe Schule und immer dieselbe Stadt. Auf die Dauer ist das...
Wissenschaftlich gearbeitet?
No, nicht viel. Eine kleine Sache im Röntgenjournal über Knochenmissbildungen. Auf den Nobelpreis warte ich noch.
Da werden Sie wohl auch noch länger warten müssen. Ich kenne die Arbeit. Habe den Eindruck, dass Sie sich nicht genügend mit der einschlägigen Literatur beschäftigt haben.
Da hatte er durchaus den richtigen Eindruck. Aber bevor ich eine Antwort draußen hatte, stand er auf.
Ich danke Ihnen, Herr Kollege.
Ich hatte meine Vorstellungstournee nun fast absolviert. Übrig blieben der Verwaltungsdirektor, die Oberin und Ruschke. Ruschke war Oberpfleger in der Chirurgie und eine wichtige Persönlichkeit. So viel hatte ich schon gelernt. Trotzdem wollte ich die Bekanntschaft mit ihm dem Zufall überlassen. Aber ich traf ihn schon im Casino, wo ich meinen Ärger mit einem Bier herunterspülen wollte. Er sah aus wie eine verkleinerte Ausgabe von Leo Slezak. Sein Kittel hing unordentlich an ihm herum. Aus der linken Tasche ragte die letzte Ausgabe der Rundschau. Auch später sah ich ihn nie ohne seine Zeitung.
Ist ihr gestattet?
Bitte, bitte, nehmen Sie Platz.
Es ist nämlich gerade die Zeit, wo ich meine Tropfen nehmen muss. Mariechen mir Ohren hellet.
Keine Frage. Der Mann gehörte nach Neukölln, nicht nach Köln.
Chirurgie?
Röntgen, Knochenmühle.
Ah, na, da können Sie zufrieden sein. Ist ein guter Laden. Prost.
Prost.
Und wie gefällt Ihnen das ganze Etablissement?
Ach, danke. Ich habe schon miesere Läden gesehen.
Am Anfang sieht immer alles rosig aus.
Wie lange sind Sie denn schon hier?
Ach, ich gehöre schon zu dem Inventar. 12 Jahre habe ich hier schon auf dem Puckel.
Donnerwetter, ganz schön.
Ah, ja. Hab schon allerhand erlebt hier. Chirurgie ist ein anstrengendes Gewerbe.
Wäre mir zu anstrengend.
Ja, da haben Sie recht. Wissen Sie, früh raus und ganzen Tag rumstehen, immer mit Ether unter der Nase. Und ehe Sie den ersten Blinddarm selber machen dürfen, da haben Sie einen Vollbart. Ehe Sie einen Magen kriegen, Plattbeen und Hämorrhoiden. Nee. Da sind Sie in der Strahlenbude besser dran. Ja, wenn es 12 ist, erzählen Sie was von Ohrenüberanstrengung und Sauerstoffmangel und Strahlenentschädigung und kratzende Kurve. Und wenn auf den Bildern eine Struff ist, dann hat es sich eben nicht dargestellt und muss wiederholt werden. Dann sitzen Sie nachmittags davor, die Herren Ärzte, und jeder sieht was anderes. Und dann stellen Sie fest, dass das nur durch Spezialaufnahmen zu klären wäre. Die machte dann auch, aber geklärt wird nicht. Und wenn Sie ja nicht weiter wissen, dann sagen Sie eben, dass Sie dem Patienten keine weitere Strahlenbelastung mehr zumuten können. Ja, nur bei Private, da ist es was anderes. Die vertrauen 250 Aufnahmen hintereinander, wenn es sein muss. Aber da hat bloß der Chef was von. Sie nicht.
Kaum. Oberarzt Steimler scheint nicht der Einzige zu sein, der nichts vom Röntgen hält.
Und der schon ja nicht. Gibt überhaupt nicht viel, wovon der was hält. Die ganze Hilde, die hat Messer schwingt. Also naja, ich will nichts gesagt haben, ohne jene Röntgen. Ne? Nicht für ungut. Bis später mal.
Ja, bis später mal. Es war genau eine Woche nach meiner Ankunft, als ich in das Zimmer des Ermordeten einzog. Die Polizei hatte es freigegeben. Mit Rücksicht auf mich, wie der Kommissar mit dem seltsamen Namen sagte, als er mich im Krankenhaus anrief. Aber ich war sicher, er wollte mich nur hübsch unter Kontrolle behalten. Nun ja. Mir sollte es egal sein. Ich durchquerte den Hof und betrat den Keller zum zweiten Mal. Die trübe Birne im Vorraum, die Kisten, der Fahrradrahmen, die Heizungsröhren. Alles war wie vorher. Nur an den Türrahmen hingen keine Visitenkarten mehr. Dafür sah man noch die Klebestellen der Polizeisiegel. Ich schloss die Wohnungstür auf und stellte meinen Koffer ab. Die Tür zum Wohnzimmer war offen. Ich trat ein. Die Möbel standen an ihrem Platz. Die Kommode, die Regale, die Couches unter dem Fenster. Der Schreibtisch. Dort hatte er gesessen. Kant mit Klaus Wildbold. Das Skalpell im Rücken. Ich ging langsam durch das Zimmer und öffnete eines der Fenster. Ein Schwall frostiger Luft zog herein. Und wieder tutete ein Rheindampfer ganz nah. Draußen lag der Schnee in schmutzigen Streifen. Ich lehnte mich in die Couch-Ecke und sah mich um. Irgendjemand hatte die Habseligkeiten des Toten abgeholt. Mir wurde kalt und ich schloss das Fenster. Dann packte ich meinen Koffer aus und verteilte meinen geringen Besitz in die entsprechenden Fächer. Nirgendwo war etwas von Wildbold zurückgeblieben. Kein Buch, kein Schriftstück. Nichts. Auch das Bild auf dem Schreibtisch war weg. Ich faltete die Hände über der Schreibtischplatte und sah zur Tür. Hier hatte er gesessen. Dort war der Mörder hereingekommen. Würde er nochmal erscheinen? Nach dem Einzug in meinen Keller begann ich meinen Arbeitstag mittags im Casino. Ich hatte mich schon ganz gut eingelebt und meine ersten Ober- und Unterschenkelfrakturen belichtet. Ich sah keine Kollegen mehr, die ich noch nicht kannte, und ich wurde nicht mehr von allen Seiten angestarrt. Der Neue. Wie in der Schule. Nein, das war vorbei. Man begann mich zu respektieren. Ich gehörte dazu. Oberarzt Lund und Süßmilch kamen ins Casino.
Na, Herr Thomsen, wie fühlen Sie sich?
Danke, ausgezeichnet.
Wie kommen Sie mit Fräulein Jakobs aus?
Noch gar nicht. Ich werde Sie erst kennenlernen, nach dem Essen. Habe heute Morgen mein neues Quartier bezogen, bedurfte erst einer Stärkung.
Sturmfreier Bude, was?
Ja.
Süßmilch, das wäre was für Sie.
Aber Herr Oberarzt, bitte.
Ja, ich weiß ja, Frau Gemahlin. Aber im Ernst, Thomsen, sind Sie freundlich zu Fräulein Jakobs?
Süßmilch warf einen schnellen Blick zu mir herüber. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass er schiefe Augen hatte. Ich wischte mit dem Mund, lächelte in die Runde, stand auf und verdrückte mich. Im Fahrstuhl versuchte ich, mich auf meine neue Assistentin zu konzentrieren. Vor der Tür zur Knochenmühle zupfte ich deshalb noch einmal meine Krawatte zurecht. Ich öffnete die Tür. Am Stativ neben dem Holztisch stand ein Mädchen. Ich räusperte mich. Sie drehte sich um. Der Unterkiefer wollte mir auf die Brust fallen. Das war doch das Bild auf dem Schreibtisch.
Ja, im Zimmer des toten Studenten.
Was starren Sie mich denn so an? Was wollen Sie überhaupt hier?
Entschuldigen Sie, ich war von Ihrer Schönheit so geblendet.
Na, sehr originell finde ich das aber nicht. Und?
Ich heiße Thompson, bin hoffnungsvoller Nachwuchs für die Röntgenologie, seit einer Woche hier tätig, was Sie nicht wissen können, da Sie im Urlaub walten. Ich komme aus Hamburg, wurde geboren.
Genug, hören Sie auf. Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Stehen da und gucken.
Ja, das bringt der Beruf so mit sich.
Komisch. Oder stimmt etwas nicht an mir?
Oh, doch, 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 alles stimmt.
Sie sind unmöglich, Herr Doktor.
Dann lassen Sie uns zu arbeiten beginnen.
Einverstanden.
Der Nachmittag verging schnell. Zwei Knöchelfrakturen, ein Waden und ein Schlüsselbein, ein Lendenwirbel. Dann die Tagesberichte. Zu privatem Geplänkel kamen wir nicht mehr, was ich bedauerte. Dann fiel mir Wildbold ein. Welche Verbindung bestand zwischen ihm und Evelyn Jacobs? Ich beschloss, schon bald etwas zu unternehmen. Die Gelegenheit ergab sich bald. Am Mittwoch, als der letzte Patient draußen war, unternahm ich den entscheidenden Vorstoß. Evelyn tippte gerade den letzten Bericht.
So, geschafft. Blöde Schreiberei immer.
Fräulein Jacobs.
Herr Doktor.
Wie lange müssen Sie einen Mann kennen, ehe Sie sich von ihm in seine Wohnung einladen lassen?
Warum?
Nun ja, weil das verschieden ist.
Kommt darauf an.
Ich möchte nämlich am Sonnabend mein bescheidenes Heim einweihen. Hierzu hätte ich Sie gern gebeten. Wenn Sie etwas anderes vorhaben oder längere Fristen einzuhalten pflegen, verschiebe ich die Einweihung, bis Sie geneigt sind. Punkt.
Und wenn ich nicht geneigt bin?
Dann würde ich in Schwermut versinken.
Wer kommt denn noch?
Ich besitze leider nur zwei Stühle.
So?
Ja.
Wo wohnen Sie überhaupt?
Oh, das klingt schon freundlicher.
Sollte es gar nicht. Also, wo wohnen Sie?
Ich wohne in der Mühlengasse Nummer 47. Im tiefen Keller sitze ich dort.
Im Keller?
In Ihrem Gesicht rührte sich keine Faser.
Ich bin noch nie in einen Keller eingeladen worden.
Ein Grund mehr, um zu kommen.
Na gut, aber ich muss erst... Am Sonnabend sage ich Bescheid, ja?
Ach, das ewige vielleicht.
Besser als nein, oder?
Am Sonnabend zeigte sich kein Fortschritt. Sie wüsste nicht, ob sie von zu Hause weg könnte, Verwandte kämen. Wenn ja, wollte sie um 8 Uhr da sein. Naja, ich kaufte also die nötigen Zutaten, räumte gründlich auf und zog mein bestes Hemd an. Um 7 Uhr rasierte ich mich noch einmal, was ich sonst selten tue. Ab 8 saß ich auf dem Sprung und war nervös. Es vergingen 10 Minuten, 15. Nichts geschah. Ich stand auf, stocherte im Ofen, setzte mich wieder. Als eine halbe Stunde herum war, öffnete ich das Fenster und zog die Rumflasche aus der Kälte herein. Mein Magen erwärmte sich nach dem ersten Schluck und meine Hoffnung wuchs. Wie der Blitz war ich hoch, stieß mir das Knie am Tisch, kippte das Glas um, der Rum floss duftend über die Tischplatte, Schal drum. Als ich die Tür erreichte, blieb ich stehen. Die Hand schon auf der Klinke. Wenn das nicht Evelyn war... Blödsinn, Gespenster. Was ging mich dieser Wildbold an und sein Mörder?
Sehr schlimm.
Nein, nein. Wieso? Was?
Sie gucken schon wieder so komisch wie neulich. Ist was?
Von der Seite sah ich ihr Gesicht. Nichts darin deutete darauf hin, dass sie diesen Raum schon jemals vorher betreten hatte.
Weil ich so spät komme, wie? Es ging nicht eher.
Nein, nein, das macht nichts. Das macht gar nichts. Ich... Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben.
Dann müssten Sie sich jetzt freuen.
Ich beginne gerade damit.
Wohnen Sie immer im Keller?
Man kann nicht aus dem Fenster fallen. Auf welche Couch wollen Sie?
Auf die andere. Ich dachte, Sie hätten nur zwei Stühle.
Verzeihen Sie, ich habe gelogen. Gehen Sie immer auf die andere Couch?
Immer.
Das ist lobenswert, bitte sehr. Und was darf ich Ihnen anbieten?
Rum mit Coca oder Gin mit Zitrone?
Coca mit Zitrone, bitte.
Dann werde ich Gin mit Rum trinken.
Aus der Wohnung könnte man was machen.
Na, dann machen Sie was daraus. Niemand wird Sie hindern.
Wie sind Sie überhaupt so schnell dazu gekommen?
Ja, das ist ein reiner Zufall. Der Herr Vormieter musste plötzlich weg. Weit und sehr schnell.
Das ist Glück.
Ihre Augen gingen aufmerksam über mein Gesicht. Wie schnell eine Frau doch merkt, wenn man an etwas anderes denkt.
Manche suchen monatelang.
Dann lassen Sie uns auf das Glück trinken. Prost, Miss Coca-Cola. Es lebe Herr Röntgen und die nach ihm benannten Assistentinnen.
Wenn ich noch dazu kommen wollte, musste ich bald nach Wildbold fragen. Hoffentlich ging es nicht schief.
Wissen Sie, was mich wundert?
Noch nicht.
Kommt denn nicht hin und wieder ein Mann zu Ihnen und erklärt, dass er ohne Sie nicht leben könne?
Doch.
Na und?
Ich sage, ich könnte. Bis jetzt jedenfalls. Der Richtige hat mich eben noch nicht gefragt.
So. Ja, mir fällt da was ein, was ich Sie fragen wollte.
Oh, das kommt mir etwas plötzlich.
Wie? Aber nein, 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 nicht so, nicht das. Das ist,
was denn?
Sagen Sie, haben Sie einen Mann namens Wildbold gekannt?
Wildbold?
Ihre Augen wurden groß und rund und Staunen zog über ihr Gesicht. Aber ihre Stimme blieb ruhig.
Wie kommen Sie auf diesen Namen?
Oh, ganz einfach, ich habe von Ihnen diese Katakombe übernommen. Und auf dem Schreibtisch stand Ihr Bild.
Ach du lieber Gott, Kläuschen. Nein, wie ist das komisch?
Was ist daran komisch?
Dass Sie in seiner Wohnung sitzen. Geben Sie mir noch einen Schluck zu trinken.
Na, bitte, natürlich, natürlich. Unangenehme Erinnerung?
Im Gegenteil. Kläuschen. Er war famulos in unserer Chirurgie.
So?
Ja. Ich glaube, er war furchtbar verliebt in mich. Er hatte einen Motorroller und wollte mich immer zum Schwimmen einladen und hierher.
Mochten Sie ihn nicht?
Was heißt mögen? Er war nett, aber wissen Sie, wo er jetzt ist?
Nein, nur, dass er weg musste. Sehr schnell.
Ich glaube, er war aus Freiburg. Er erzählte sowas damals. Und er wollte auch Examen dort machen. Er müsste jetzt eigentlich bald fertig sein.
Wann war er denn hier? Ich meine, hier im Krankenhaus.
Vorigen Sommer 3 Monate. Die ganzen Sommerferien. Und das unter Steimles Regie.
Armer Mann.
Ja, das kann man sagen. Steimle hat ihn ganz schön schikaniert. Na, Sie hatten ja auch schon das Vergnügen.
Vorigen Sommer am gleichen Krankenhaus wie ich. Ob der Kommissar das schon wusste? Und Evelyn hatte er geliebt? Sie saß 2 Meter von dem Stuhl entfernt, auf dem er gestorben war. Und wusste nichts davon. Oder? Auf der Straße war es frostig und windstill. Unsere Schritte hallten von den Häuserwänden.
So spät bin ich lange nicht mehr nach Hause gekommen.
Wirklich nicht?
Wird Ärger geben.
Oh, das geht vorbei.
Hoffentlich.
Evelyn, 2 Dinge wünsche ich mir von Ihnen.
So?
Mhm. Dass Sie wiederkommen und dass Sie mal mit einem einsamen Mann Karneval feiern. Irgendwo, wo was los ist.
Wollen Sie das nicht lieber allein tun?
Ach, wissen Sie, man gerät so leicht in schlechte Hände und
scheint Ihnen schon passiert zu sein.
Deshalb will ich das in Zukunft vermeiden.
Also gut. Ich werde darüber nachdenken.
Wir standen an der Haltestelle. Kein Mensch war auf der Straße. Hinter der Brücke tauchten die Lichter des Busses auf. Evelyn stieg ein und hob kurz die Hand hinter der Scheibe. Ich winkte zurück. Dann wanderte ich nach Hause und legte mich bald hin. Im Zimmer war kein Laut. Die glühenden Augen der Ofenklappe sahen durch das Dunkel zu mir herüber und in der Winterluft, die inzwischen hereingeströmt war, hing ein zarter Dunst von Rauch, von Rum und Parfum. Ich verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Wunderbar ist sie, dachte ich. Seine Freundin war sie nicht. Und seine Mörderin? montags zur Arbeit zu gehen, fällt mir schwer. Ich schaffte es leichter, weil ich Evelyn sehen würde. Sie war frisch wie ein bunt Radieschen. Wir hatten etwa eine Stunde segensreich gewirkt, als Steimle erschien.
Herr Thomson, hier ist das Sprunggelenk verdreht. So kann kein Mensch die Bilder beurteilen. Die müssen wiederholt werden. Und ich bitte mir eine anständige Technik aus in Zukunft. Dem Chef durften solche Bilder gar nicht erst unter die Augen kommen. Waren Sie übrigens schon bei ihm? Er ist wieder da.
Ich bin für 3 Uhr bestellt, heute.
Um 3. So. Na gut. Und denken Sie künftig bitte an das, was ich sagte.
Jawohl, Herr Oberarzt. Großer Abgang, was?
Der blöde Kerl.
Fräulein Jacobs, Respekt bitte.
Naja, ist doch wahr, immer hat er was zu meckern. Den Chef schiebt er immer bloß vor.
Tragen wir es mit Würde, Evelyn. Er kriegt nun mal mehr Geld.
Na, alles in Butter, Herr Thomson?
Ja.
Was wollte Steimle?
Uns ein paar Aufnahmen um die Ohren hauen. Müssen wiederholt werden.
So, na, ich werde mit ihm reden. Und rufen Sie mich, wenn der Patient zur Wiederholung kommt.
Jawohl, Herr Oberarzt.
Gut. Ach, übrigens, um 3 haben wir heute Demonstration.
Das war es.
Was?
Ich wusste, heute um 3 war irgendwas. Mir fiel es nur nicht mehr ein.
Ja, ich bin um 3 zu Professor Stickern bestellt.
Was ausgefressen? Vorstellen?
Er möchte die neue Fachkraft kennenlernen.
So, na dann kommen Sie, wenn das erledigt ist.
Jawohl.
Weitermachen.
Als ich mich zum Chefrapport aufmachte, war es 3:10. Ich ging den Flur entlang bis zum Paternoster und ließ mich von ihm zum 3. Stock tragen. Auf den Korridoren begegneten mir nur wenige Leute. Es war die Zeit, in der die Patienten schliefen und die Schwestern Kaffee tranken. Der Raum, in dem Professor Stickerns Sekretärin saß, lag vor der Ecke, an der der Korridor zum Verwaltungstrakt hin abknickte. Im Zimmer daneben residierte der Chef. Ich klopfte und trat ein. Fräulein Mehring blickte mich über ihre Schreibmaschine an.
Ah, der Herr Dr. Thomson. Setzen Sie sich, ich melde Sie an.
Danke.
Herr Professor, Herr Dr. Thomson ist da. Soll er hereinkommen?
Danke. Noch ein paar Minuten, bitte. Ich rufe dann.
Er ruft Sie.
Ich habe es vernommen. Das ist aber eine sehr praktische Einrichtung.
Sie können dann ohne zu klopfen eintreten.
Sehr freundlich.
Ich muss nämlich mal eben ins Archiv. Herr Professor, brauchen Sie mich in den nächsten 10 Minuten? Ich muss kurz ins Archiv.
Nein, ich brauche Sie nicht. Danke.
Wenn das Telefon klingelt, Herr Dr. Thomson...
Ja?
Ach was, ich bin ja gleich zurück.
Sie ging durch die Tür zum Nebenkorridor. Ich stand auf, betrachtete mir die Sprechanlage, sah aus dem Fenster, setzte mich wieder. Nichts geschah. Dann probierte ich, wie lange ich die Luft anhalten konnte. Ich mache das immer, wenn ich irgendwo warten muss. Früher hatte ich beachtliche Zeiten erzielt. Jetzt ging es nicht mehr so gut, das kam von der Raucherei. Gerade als ich den Rekord zum 3. Mal verbessern wollte, knackte die Sprechanlage. Aber keine Stimme kam, die mich rief. Dann wurde sie wieder ausgeschaltet. Ich wollte mich eben wieder setzen. Das Knacken. Aber sonst nichts. Er wollte rufen, hat er gesagt. Aber er rief nicht. Vielleicht brauchte er die Mehring. Entschlossen drückte ich den Sprechknopf des Geräts. Herr Professor, Thomson hier. Fräulein Mehring ist noch nicht zurück. Soll ich, Keine Antwort. Dafür ein Geräusch wie ein Poltern wie... Irgendwas stimmte nicht. Ich öffnete die Tür und sah die Lederpolsterung der 2. vor mir. Zu klopfen gab's da nichts. Ich drückte die Klinke herunter und schob die Tür langsam auf. Der Schreibtisch stand 2 Meter von der Tür entfernt. Professor Stickern war vornübergefallen. Ich sah auf seinen weißen Scheitel und auf seinen Rücken. Unter dem linken Schulterblatt saugte sich ein sattes, feuchtes Rot in den weißen Mantel. Aus der Mitte des blutigen Fleckens ragte der silberne Griff eines Skalpells. Mit 2 Sätzen war ich an der Tür zum Flur. Nur da konnte der Mörder das Zimmer verlassen haben. Abgeschlossen. Ich jagte zurück durch das Vorzimmer und um die Ecke. Auf dem Flur war kein Mensch. Ich riss an der äußeren Tür des Chefzimmers. Auch zu. Ich lief zurück. Der alte Mann stöhnte, als ich ihn anhob. Sein Körper war warm und seine Hände zuckten. Eben, im Moment musste es passiert sein. Seine linke Hand umkrallte das Sprechgerät. Ich hielt ihn im Sessel aufrecht. Ich wollte ihn nicht liegen lassen und Hilfe holen. Ich wollte bei ihm bleiben. Er begann flach und stoßweise zu husten. Er stieß alle Luft heraus, die in ihm war, aber er atmete nicht wieder ein. Von draußen kamen Schritte. Und im nächsten Augenblick stand die Mering im Türrahmen.
Nein! Oh Gott! Was ist denn?
Holen Sie Oberarzt Steinle. Schnell! Er hat einen Herzanfall.
Ja.
Stickhahn hatte aufgehört zu husten. Seine Haut wurde kühler und die frische Farbe schwand mehr und mehr aus seinem Gesicht.
Herz?
Kommen Sie, schnell.
Nein. Das ist... Fräulein Mering, bitte warten Sie draußen und schließen Sie die Tür.
Er kam langsam näher, Schritt für Schritt. Seine Augen traten fast aus den Höhlen und seine Stirnadern schwollen an. Mit hastiger Bewegung fühlte er den Puls und sah nach den Pupillen. Dann hing er sein Stethoskop in die Ohren und knöpfte Mantel und Hemd des Professors auf. Seine Finger zitterten dabei. Dann horchte er lange mit mahlendem Unterkiefer. Da war keine Hoffnung mehr. Steimle richtete sich auf. Stumm sahen wir uns über die zusammengesunkene Gestalt hinweg an.
Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wer hat...
Ich bin sofort rausgerannt. Es war niemand mehr da.
Ein Verrückter. Ein Wahnsinniger. Es ist unbegreiflich.
Herr Oberarzt, hier muss sofort die Polizei her. Wenn Sie erlauben, mache ich das.
Ja. Ja, machen Sie das.
Ich ließ den Toten sacht nach vorn gleiten. Steimle blieb mit ihm allein. Ich ging ins Vorzimmer. Fräulein Mering sah mich ängstlich an.
Wie geht es ihm?
Sehr schlecht. Niemand darf rein.
Oh Gott.
Ich muss telefonieren. Wie kriege ich das Amt?
Der weiße Knopf.
Zweimal wurde ich weiterverbunden. Dann hatte ich Kommissar Noges.
Wo brennt es denn diesmal, Herr Doktor?
Herr Kommissar, eben ist hier dasselbe passiert wie mit... wie in meiner Wohnung.
Im Krankenhaus?
Ja. Und ich bin wieder der ehrliche Finder.
Ach.
Hm?
In einer Viertelstunde bin ich da. Niemand ranlassen.
Ist gut. Dritter Stock, Zimmer von Professor Stickhahn.
Ja, bis gleich.
Ich ging zurück ins Chefzimmer. Steimle hatte sich einen Stuhl genommen und saß neben dem Toten. Sein Gesicht war grau und alt.
Haben Sie... Kommt die Polizei?
In einer Viertelstunde. Wir müssen alles lassen, wie es ist.
Es ist mir unbegreiflich.
Ich setzte mich auf das Ledersofa in die hinterste Ecke des Zimmers. Ich dachte an Wildbold. Genauso hatte er da gesessen, mit dem Skalpell an derselben Stelle. Was war das? Und wer? Und warum? Wer wird jetzt Chef werden? Steimle?
Wie lange ist er tot, Herr Doktor?
Herr Thompson weiß das besser als ich.
Herr Dr. Thompson?
Ja, keine halbe Stunde. Er atmete noch, als ich reinkam.
Wie viel Zeit verging zwischen dem Abgang von Fräulein Mering und Ihrem Eintritt in dieses Zimmer, Herr Dr. Thompson?
Ja, 6, 8 Minuten, mehr nicht.
Und Sie liefen sofort wieder raus?
Ja, ich hoffte, ich könnte vielleicht...
Diese Tür hier war verschlossen?
Es ist eine Doppeltür. Beide waren zu. Ich kam hier nicht raus und von außen nicht rein.
Herr Dr. Steimle, haben Sie versucht, durch diese Tür reinzukommen?
Nein, ich lief hinter Fräulein Mering her. Die Tür ist meistens abgeschlossen, wenigstens die innere. Der Chef benutzte sie als einziger. Mitunter nahm er Besucher mit herein von der Station oder...
Oder?
Naja, ich meine, wenn er jemanden traf auf dem Flur oder er wollte mit einem Kollegen etwas besprechen.
Mit Ihnen auch?
Ja, sicher. Ja. Es kam selten vor.
Noges stand auf. Er schob die Hände in die Hosentaschen und ging langsam auf die Tür zu. Dann zog er die rechte Hand mit seinem Taschentuch aus der Tasche, fasste vorsichtig die Klinke an, drückte sie herunter und zog. Die Tür gab nicht nach. Er ließ los und ging in die Kniebeuge. Sein Auge war dicht vor dem Schlüsselloch. Er kam wieder hoch, nahm eine Nagelfeile aus der Tasche und bohrte vorsichtig in dem Schlüsselloch herum.
Der Schlüssel steckt von außen.
Das wundert mich. Er steckt sonst immer von dieser Seite.
Woher wissen Sie das?
Ich habe ihn 100 Mal stecken sehen. Wie hätte der Chef auch anders abschließen sollen?
Die äußere Tür zum Beispiel.
Der Kommissar ging mit kleinen Schritten zur Tür zum Sekretariat. Er verließ das Zimmer, ohne ein Wort zu sagen. Wenig später hörte ich, wie sich im Schloss der Doppeltür der Schlüssel drehte. Die Tür öffnete sich und Noges trat herein. Er öffnete die Tür weit, drehte sich um und ging wieder in die Kniebeuge. Erst jetzt bemerkte ich, dass der Raum zwischen diesen beiden Türen bedeutend größer war als zwischen denen zum Vorzimmer. Die Mauer war viel dicker, daran lag es.
Ja, Sie werden erstaunt sein, meine Herren, aber die äußere Tür war offen.
Ja, und die Schlüssel?
Stecken beide. Der äußere von innen und der innere von außen.
Also das verstehe ich nicht.
Oh, es gibt ein paar Erklärungen dafür.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass der Mörder noch zwischen den beiden Türen stand, als Dr. Thompson an dieser Tür rüttelte.
Aber wie soll er entkommen sein, ohne dass jemand ihn gesehen hat? Dann könnte es nur jemand aus dem Hause sein, der genau Bescheid weiß. Ein Fremder würde sich rettungslos verlaufen. Rettungslos.
Wir werden das feststellen, Herr Oberarzt.
Hoffentlich.
Wenn ich Sie jetzt bitten darf, in Ihrem Zimmer auf mich zu warten, ich komme dann zu Ihnen, wenn wir hier fertig sind.
Bitte?
Steimler stand mit eckigen Bewegungen auf. Er nickte gemessen, wandte sich zum Schreibtisch, blieb dort stehen, sah auf den Toten, dann ging er schnell hinaus.
Das sieht genauso aus wie die Bescherung in Ihrem Zimmer. Dasselbe Messer, dieselbe Stelle.
Derselbe Finder.
Allerdings.
Haben Sie mich im Verdacht?
Was würden Sie an meiner Stelle denken?
Mich für den Täter halten.
Na, sehen Sie.
Ich möchte bloß wissen, wohin sich der Kerl so schnell verflüchtigen konnte. Er kann doch nur in eines der nächsten Zimmer gelaufen sein.
Ich glaube, er war noch näher.
Wie denn? Zwischen den Türen?
Ja. Als Sie probierten, waren alle beide verschlossen. Als ich probierte, war die äußere nur eingeklinkt. Beide Schlüssel stecken, nach dem Zwischenraum zu, sich gegenüber. Es gibt nur 2 Erklärungen dafür. Nummer 1, Sie lügen. Die äußere Tür war nicht abgeschlossen. Und Nummer 2, der Mörder stand zwischen den Türen, als Sie an den Klinken rüttelten. Platz ist genug. Als Sie wieder im Zimmer waren, schloss er die äußere Tür auf und verschwand.
Ja, plausibel.
Freuen Sie sich, dass es so ist, sonst bliebe Ihr Bett heute Abend leer.
Und das war schon öfter. Wissen Sie übrigens, dass Wildbold hier im Hause gearbeitet hat?
Wildbold? Hier?
Mhm. Letzten Sommer, in der Chirurgie, als Famulus.
Woher wissen Sie das?
Ich erzählte meiner Assistentin, woher ich meine Wohnung habe. Sie erinnerte sich an den Namen. Das ist alles.
Interessant. Haben Sie ihr auch erzählt, dass Wildbold tot ist?
Nein.
Sonst jemandem?
Auch nicht.
Sehr schön. Tun Sie es auch in Zukunft nicht.
Glauben Sie denn, dass die beiden Fälle zusammenhängen?
Ich glaube gar nichts. Wichtig ist nur, was ich weiß. So, das wär's wohl fürs Erste. Sie können dann gehen. Wenn ich Sie brauche, melde ich mich.
Schönen Dank.
Dr. Thompson?
Ja?
Hatten Sie schon Besuch in Ihrer Wohnung?
Niemanden, der nicht eingeladen war.
Gut. Wenn einer ohne Einladung kommen sollte, passen Sie auf. Und halten Sie seine Adresse fest.
Wenn ich es dann noch kann. Gern.
Die Aufregung am nächsten Tag war beträchtlich. Die Kollegen, denen ich begegnete, beäugten mich, als trüge ich plötzlich eine Beatle-Frisur, und die Schwestern huschten mit scheuem Gruß an mir vorbei. Ich hatte es eilig, Evelyn zu sprechen. Als ich gestern von Noges heruntergekommen war, hatte ich sie nicht mehr gesehen. Ich wollte sie ein bisschen auf ihn vorbereiten. Wer weiß, vielleicht würde er sie auch in die Mangel nehmen. Sie stand am Fenster,
War es sehr schlimm?
Nun ja, wie meine Vorstellung beim Professor verlaufen ist, wissen Sie wohl schon.
Es muss furchtbar gewesen sein.
Das war es allerdings, ja. Sind Sie verhört worden?
Nein.
Kann sein, dass es noch kommt. Der Kommissar ist nett. Man merkt es nur nicht gleich. Wundern Sie sich nicht, wenn er Sie nach Wildbold fragt.
Nach Wildbold? Wieso denn?
Ich habe ihm erzählt, beiläufig, dass wir beide über ihn gesprochen haben, und zwar hier im Institut. Ich nannte den Namen und Sie erinnerten sich daran. Sonst nichts. Weder Sie noch Ihr Bild waren je in meiner Wohnung. Verstehen Sie?
Ja, schon.
Verstehen Sie?
Aber was hat denn Wildbold mit der Geschichte zu tun?
Na, Lügen ist eine miese Sache. Ich war froh, als Ruschke hereinkam und mich fürs Erste eine Antwort enthob.
Tag, Evelinchen.
Ah, Papa Ruschke.
Na, Doktor, alles einigermaßen gut überstanden? Ja,
es geht. Schon was drin in der Zeitung?
Nee, noch nicht. Heute Abend kommt es erst. Ich zittere schon vor Begierde. Aber jetzt sind ein paar ganz interessante Dinge rausgekommen.
Ja?
Ja, bloß... Wissen Sie, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss wieder runter. Ich wollte mir bloß nach Ihrem Befinden erkundigen, nicht?
Reden wir doch heute Abend weiter. Wie wär's denn? Kommen Sie doch mal zu mir.
Zu Ihnen? Ich weiß nicht recht, Herr Doktor.
Bier ist im Hause, Ruschke.
Oh, den Tilg natürlich gerne. Also gut abgemacht. Rufen Sie mich auf Station 2 an, wenn Sie hier fertig sind. Bis dann.
Es war 5:30, als Ruschke und ich das Haus verließen. Frischer Schnee war gefallen. Er knirschte unter unseren Schuhen und glitzerte unter den Laternen. Unterwegs kaufte Ruschke an einem Kiosk das Abendblatt. Die Schlagzeile lief blutig darüber hin. Mord im Krankenhaus.
Eine Leiche auf der ersten Seite ist immer gut. Hebt der Auflage um Tausende. Das Wichtige hier steht weiter hinten.
Er steckte die Zeitung ein und sprach nicht mehr, bis wir meinen Keller betreten hatten.
Hier wohnen Sie.
Ja. Wundert Sie das?
Vornehme Gegend. Wie sind Sie denn in die niedliche Katakombe geraten?
Och, reiner Zufall. Kostete nicht mal Vermittlungsgebühr.
Da hast du aber Schwein gehabt.
Kleinen Rum zum Bier?
Gerne, gerne. Das wird uns einen Haufen Kunden kosten. Die ganze Stadt hat Stickern gekannt. Gute Nacht, Johanna. Und dann die Sache mit dem Skalpell.
Ach, Sie meinen die Mordwaffe?
Dieselbe, ja.
Was ist denn damit?
Stammt aus unserer Bestände. Die heilige Rudolfia aus dem OP hat's mir anvertraut.
Tja, das habe ich mir fast gedacht.
Und noch was.
Was denn noch?
Es fehlen noch 2 Messer von gleichem Kaliber.
Das 4. Skalpell. Ein stereophones Kriminalhörspiel in 4 Folgen. Nach dem Roman gleichen Titels von Hans Gruhl. Für den Funk bearbeitet von Hans-Georg Berthold. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Dr. Johannes Thompson, Martin Hirte. Evelyn Jacobs, Röntgenassistentin, Elisabeth Hitzenberger. Nogues, Kriminalkommissar, Arnold Marquis. Dr. Süßmilch, Günther Tabor. Oberarzt Dr. Lund, Paul Wagner. Oberarzt Dr. Steimle, Gerd Hauke. Ruschke, Krankenpfleger, Reinhold Berndt. Fräulein Mehring, Sigrid Pein. Schnitt Lieselotte Engstner, Ton Günther Genz. Musik Wolfgang Wölfer, Assistenz Friedhelm von Peterson. Regie Kurt Götz Pflug. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk.
Eine Aufnahme von 1966. Den zweiten und letzten Teil gibt es natürlich in der kommenden Woche hier in Kein Mucks.
Fortsetzung folgt.
Und nun ist es natürlich geboten, noch ein paar Takte über Martin Hirte zu plaudern, der hier den Dr. Johannes Thomsen gesprochen hat.
Irgendwas stimmt denn nicht. Ich öffnete die Tür und sah die Lederpolsterung der zweiten vor mir. Zu klopfen gab's da nichts. Ich drückte die Klinke herunter und schob die Tür langsam auf.
Das ist toll, wie Martin Hirte hier stimmlich die Geschichte durchlebt, die seine Figur zu erzählen hat. Ein Meister der Pausen.
Der Schreibtisch stand 2 Meter von der Tür entfernt. Professor Stickhahn war vornübergefallen. Ich sah auf seinen weißen Scheitel und auf seinen Rücken.
Die Stimme des Martin Hirte war seinerzeit so markant, dass man ihn überall heraushörte.
Alles, was ich weiß, habe ich Baker doch schon erzählt. Sagen Sie ihm, dass ich endlich meine Ruhe haben will. Ich lasse mich von ihm nicht länger schikanieren. Von dieser verfluchten Kiste mit den Golddollars weiß ich nichts. Wenn er damals auf mich gehört hätte, wäre das Gold jetzt nicht verschwunden.
Und Martin Hirte war ein überragender Synchronsprecher.
Ich weiß genauso wenig von der Sache wie Baker. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Er war in unendlich vielen Synchronfassungen aus dem alten West-Berlin dabei, in Krimis und Komödien oder wie hier im Western 2 glorreiche Halunken. Er sprach Henry Fonda, Gregory Peck, Lee Marvin, Bud Spencer, Orson Welles oder Telly Savalas, aber alle im Wechsel mit anderen Kollegen. Auf Martin Balsam hörte man ihn oft, etwa hier in Mord im Orient Express, als Chef der Eisenbahngesellschaft, der den Detektiv Hercule Poirot anfleht, diesen Mord aufzuklären.
Ich bitte Sie, Monsieur, Sie dürfen es nicht ablehnen.
Aber zuständig ist die jugoslawische Polizei.
Ach was, Monsieur, um meine Fahrgäste auf meiner Linie zu verhören? Niemals. Nein, Sie müssen das Rätsel lösen.
Die deutsche Fassung des berühmten Films von 1974.
Es wäre mir lieb, wenn Sie mir den Salonwagen für die Verhöre reservieren könnten.
Oh, liebster Freund, er steht Ihnen zur Verfügung.
Ich brauche einen Plan des Kurswagens nach Calais mit Namen und Plätzen
aber
aller
ja,
Mitreisenden.
Was immer Sie wollen.
Und die Pässe aller in Frage kommenden Personen.
Ja, und ich gebe Ihnen auch meinen. Ich gehe und werde die Leute verständigen. Also, bis gleich. Bis gleich.
Ja, Hirtes Stimme konnte auch so lustig sein. Er gehörte zu den Top-Synchronschauspielern dieser Generation. Neben Arnold Marquis, Gerd Günther Hoffmann, Ernst Wilhelm Borchert und Friedrich W. Bauschulte. Er sprach unendlich viele Westernhelden, gleich mehrere James-Bond-Schurken oder den Elefantenoberst Hati in Disneys Dschungelbuch.
Ein saftiger, echter Krimi? Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, in sowas mal selber reinzugeraten.
Natürlich war Martin Hirte auch in Hörspielen dabei, aber nicht so häufig, wie man denkt. Im Vergleich zu seinen rund 1000 Synchronrollen sogar verschwindend gering.
Ich habe vor 10 Minuten eine Meldung von APA bekommen. Der britische Geschäftsmann John Marple ist in Budapest verhaftet worden. John Marple wurde nach Moskau gebracht, wo er sich vor einem Militärgericht zu verantworten hat. Vertreter der internationalen Presse sind zugelassen.
Aber auch in deutschen Kino- und Fernsehfilmen war Martin Hirte zu sehen. Hier etwa 1969 in Spion unter der Haube, wo er sich erkennbar selbst synchronisiert hat. Er spielte seit den späten 50ern in Kinofilmen wie Natürlich die Autofahrer, Nick Nattertons Abenteuer oder Unser Willi ist der Beste. Im Fernsehen bekam er Rollen in Es geschah in Berlin, Drüben bei Lehmanns oder Kommissariat 9, typische Serien aus dem alten West-Berlin. Und 1975 wurde Hirte plötzlich Tatortkommissar.
Sie wollen unseren Zuschauern ein paar Hinweise geben, wie sie sich vor derartigen Tätern schützen können.
Ja, natürlich sehr gerne. Aber darf ich vielleicht vorweg noch zur Erläuterung sagen, weshalb wir des Täters noch nicht habhaft geworden sind?
Martin Hirte wurde zu Kommissar Martin Schmidt. Und in dieser Tatortfolge erklärt der fiktive Kommissar in einem echten Fernsehstudio des SFB den Tatbestand.
Wir haben es nämlich bei Brandstiftern mit einem ganz anderen Persönlichkeitsbild des Täters zu tun, weshalb die Fahndungen wesentlich erschwert werden.
Dieser Tatort hieß folgerichtig Feuerzauber.
Brandstifter sind im Allgemeinen Einzeltäter.
Kommissar Schmidt ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Das lag nicht an Martin Hirte, sondern an den allgemein recht freudlosen Tatortbeiträgen des Senders Freies Berlin. Die Ermittlerfiguren wechselten einfach zu häufig. Der Schauspieler Paul Esser machte als Kommissar Kasulke 1971 den Anfang. Der erste Berliner Tatortfilm war nur 56 Minuten lang, heute ein Ausschlusskriterium. Nach 2 Kasulke-Fällen kam Kommissar Schmidt, also Martin Hirte. Schon 1978 übernahm plötzlich Hans-Peter Korff und auch der nur wieder 2 Folgen lang. Martin Hirtes Tatort-Premiere Eine Episode namens Tod im U-Bahn-Schacht erzeugte 1975 heftige Zuschauerproteste wegen überzogener Gewaltdarstellung. Die Folge landete für fast 20 Jahre im Giftschrank. Erst vor 9 Jahren wurden alle alten SFB-Tatortfolgen der 70er Jahre nach langer, langer Zeit aus den Archiven gehoben und umfassend digital restauriert. Und plötzlich wirkten Martin Hirte und die damaligen Gastdarstellerinnen und Gastdarsteller Anita Kupsch, Günther Pfitzmann, Harry Wüstenhagen und Peter Schiff viel glanzvoller. Die stärkste Schmidt-Folge ist Transit ins Jenseits von 1976. Hier spielt Götz George mit, 5 Jahre bevor er Schimanski wurde. Und Marius Müller-Westernhagen ist auch dabei. Man glaubte es kaum.
Ich faltete die Hände über der Schreibtischplatte und sah zur Tür. Dort war der Mörder hereingekommen. Würde er nochmal erscheinen?
Das ist noch einmal ein Ausschnitt aus Das vierte Skalpell. Die Buchvorlage war die erste von ungefähr 16 Romanen, die der Autor Hans Gruhl geschrieben hatte. Und aus 4 seiner Krimibücher machte der SFB zusammen mit dem WDR mehrteilige Hörspielserien.
Ich blieb bei der Wahrheit, aber diese Wahrheit reichte nicht aus, um den jungen Herrn Kommissar irgendeinen Zusammenhang erkennen zu lassen. Ich war gekommen, um nach einer Schauspielerin zu fragen. Das war alles.
Das nun ist ein Ausschnitt aus der ersten Krimiserie Nimm Platz und stirb von 1964. Und Sie staunen zu Recht, denn das hier ist ja schon wieder Martin Hirte.
Die Polizei hat ihre Methoden, irgendwas wird sie rausfinden. Aber ich sitze von Anfang an mit drin.
Ja, solche Texte sind uns gut bekannt. Martin Hirte spielte tatsächlich in allen 4 Hans-Gruhl-Hörspielserien die Hauptfigur, aber immer eine andere Rolle. Nimm Platz und stirb spielte nicht in einem Krankenhaus, sondern an einem Filmset. Hirte ist diesmal der Drehbuchautor Hans Trubo. Und was gibt es denn Schöneres, als in einem Hörspiel aus den 60ern Filmaufnahmen aus den 60ern lauschen zu können? Achtung, großartige Vintage-Geräusche.
Ruhe bitte! Ton ab!
Mord verjährt nie. 281, das erste Mal.
Die Kamera fuhr näher, schwenkte, alles lief ausgezeichnet. Dann.
Schäfer!
Zu spät. Der Scheinwerfer traf ihn im Genick, stampfte seinen Körper zusammen, polterte zu Boden. Licht flackerte auf. Alle wollten helfen. Aber Serkow war schon tot.
Nimm Platz und stirb. Ja, so ging es zu am Set dieses fiktiven Films. Martin Hirtes Figur gerät natürlich wieder in Verdacht.
Die Kriminalbeamten waren so echt, dass sie für einen Film niemals zu gebrauchen gewesen wären.
Und an einen uns schon bekannten Kommissar.
Ich heiße Noges mit 2 E. Sie wissen, was ich alles fragen muss.
Kommissar Noges, der ist die einzige Konstante in allen 4 Hans-Gruhl-Hörspielen.
Diesmal ist es kein Unfall, diesmal ist es Mord.
Und auch der Schauspieler Arnold Marquis spielt wieder Kommissar Noges.
Hatten Sie mal Streit mit Herrn Serkow?
Immer, aber immer wieder vertragen. Hier wird oft gestritten, wissen Sie, da fährt man zusammen in die Bar.
Wie bei uns, bloß ohne Bar.
Arnold Marquis hatte ebenfalls eine sehr markante Stimme. In unzähligen Berliner Synchronateliers müssen sich Marquis und Martin Hirte begegnet sein.
Der Kommissar richtete sich jetzt auf. Aber er schien sich zu freuen, den Leuten, die so viele schlechte Filme auf ihn losgelassen hatten, ein bisschen Angst machen zu können.
Nimm Platz und stirb. 5 tote alte Damen, das vierte Skalpell und die letzte Visite. So hießen die 4 Hans-Gruhl-Radioserien des SFB und des WDR. Alle sind mit dem Namen Martin Hirte verknüpft. Hirte starb bereits 1981 mit 60 Jahren. Hier kommt ein Ausschnitt seiner letzten Hörspielrolle aus dem Rias.
Sie sind uns allen ein höchst willkommener Gast, Professor.
Der Professor zieht die Kapitalverbrechen förmlich an.
Was das betrifft, werden Sie hier ganz sicher nicht gestört werden. Auf unserem Monte Paradiso gibt es keine Verbrechen.
1980 spielte er eine Art Guru in der ewigen Rias-Krimi-Radioserie Professor van Dusen.
Wer weiß, Professor? Wenn Sie erst auf den Geschmack gekommen sind, bleiben auch Sie vielleicht für immer in unserer kleinen Gemeinschaft.
Wer weiß.
Um Gottes Willen, Professor.
Martin Hirte ist hier neben Gisela Fritsch, Klaus Herm und Friedrich W. Bauschulte zu hören. Die Professor van Dusen-Radioserie bestand aus unfassbaren 79 Folgen. Das 14. Abenteuer, Rotes Blut und Weißer Käse, ist das mit Martin Hirte. Und übrigens, diese Folge steht hier nebenan in der ARD-Audiothek komplett zum Streamen bereit. Neben vielen anderen Episoden dieser hübschen Reihe. Wir hören Martin Hirte und den Schluss von Das vierte Skalpell natürlich in der kommenden Ausgabe von Kein Mucks. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Krimis aus den Archiven gibt es in dieser Form nur hier und das jeden Donnerstag, immer eine Woche früher in der ARD-Audiothek.
Schluss jetzt!
Und ich komme einfach nicht umhin, Ihnen noch einen weiteren Radioklassiker der ARD ans Herz zu legen. Der Name der Rose von Umberto Eco steht wieder in der Audiothek. Nur kurze Zeit. Bitte, 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 bitte hören Sie dieses Stück, falls Sie es noch nicht kennen. Die klassische vierteilige Serie von 1986 mit Pinkas Braun, Manfred Steffen, Ernst Jacobi, Rolf Beusen und vielen, wirklich vielen anderen. Der Name der Rose in der Audiothek.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendefolge angelangt. Wir wünschen allen unseren Hörern eine gute Nacht.
Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.